auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Herzlich willkommen, Dagmar Schwarz. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch nehmen.
Ja, sehr gerne.
Ich stelle Sie kurz vor, Sie sind seit 1987, 88, haben wir im Vorgespräch geklärt, Diplompsychologin und sind approbierte psychologische Psychotherapeutin. Ja. Ihr Lebenslauf verrät, dass Sie seit 35 Jahren Menschen in ihrer Entwicklung begleiten, würde ich mal sagen, und dabei oft auch in leitenden Funktionen tätig werden.
Ja.
Sie sind außerdem Beiratsmitglied der Hans-Joachim Marz Stiftung Beziehungskultur.
Ja.
Ich möchte mit Ihnen gern über die Bedeutung von Elternschaft für unsere Gesellschaft sprechen und inwiefern sich frühkindliche Erfahrungen und auch Beziehungserfahrungen und Prägungen, also auf das individuelle Leben von Kindern, Jugendlichen, aber natürlich auch Erwachsenen, wie sich das einwirkt oder was es bewirkt und was das aber auch mit unserem gesellschaftlichen Miteinander zu tun haben könnte. Also vielleicht eine politische Ebene oder eine größere Ebene. Das sind zwei Themen, die mich als Person auch sehr interessieren. Und würde erstmal beginnen, Sie zu fragen, Sie führen seit über 10 Jahren Elternworkshops, habe ich gelesen, nach Hans-Joachim Marz durch, so steht's. Ja. Und mein erstes Interesse wäre, warum haben Sie sich entschieden, mit Eltern zu arbeiten? Was war Ihre Motivation?
Also ich arbeite schon viel länger mit Patienten, sage ich mal, die psychische Erkrankungen haben. Und bei diesen Patienten waren einfach auch immer Eltern dabei. Und nachdem ich mir, also ja, die Menschen, die zu uns kommen in die Einrichtung, die sind ja im Hilfesystem angekommen und wir haben uns immer gefragt, oder ich habe mich irgendwann gefragt, wenn mir eine Patientin berichtet, sie hat 2 Wochen im Bett gelegen und konnte nicht aufstehen, was ist eigentlich mit dem 8-jährigen Kind? Was macht das in der Zeit? Mhm. Und da haben wir angefangen, uns über Elternarbeit Gedanken zu machen. Mhm. Und ich war zu der Zeit auch noch in Ausbildung, beziehungsweise dann auch schon im fachlichen Austausch mit Hans-Joachim Marz. Und er hat mal den Begriff Elternschule irgendwann geprägt. Und ich habe das sozusagen aufgegriffen und habe daraus so was wie eine Anleitung entwickelt, wie man mit Eltern arbeiten könnte. Weil wir haben dann über Jahre mit Elterngruppen gearbeitet, wo bestimmte Themen immer wieder kamen. Ja, und wo wir einfach festgestellt haben, was brauchen denn Kinder, egal ob von psychisch kranken Eltern oder überhaupt was brauchen Kinder von ihren Eltern? Und wie können wir da mit Eltern ins Gespräch kommen darüber? Mhm. Das waren im Prinzip mal so die Anfänge.
Ja. So heißt ja auch eine Broschüre, die ich auch lesen durfte, die mit der Elternschule zu tun hat, die Sie auch verfasst haben.
Ja.
Da steht, was Kinder brauchen. Jetzt könnte ich platt fragen, was brauchen denn Kinder?
Ja, die ganze Welt. Möglichst in kleinen Häppchen gefüttert von ihren Eltern.
Okay.
Ja, das, wie gesagt, ich denke, wenn Kinder auf die Welt kommen, brauchen sie erstmal unsere ganze Fürsorge und Liebe. Und da aber Eltern zu begleiten und auch zu hinterfragen, wie ist ihnen das möglich? Ja, sie brauchen Beziehung, Kinder brauchen ganz viel Beziehung, aber man kann nicht 24 Stunden Beziehung anbieten. Mhm. Das können die wenigsten Eltern und die wenigsten Kinder können damit umgehen. Ja, wie mache ich das überhaupt? Wie sieht so eine Beziehung zu meinem Kind aus? Weil ein Kind, was auf die Welt kommt, wird nicht erzogen, sondern wird erstmal nur, sag ich mal, dem wird sozusagen das die Fürsorge geschenkt und was Kinder brauchen, ist sehr viel.
Ist sehr vielfältig. Das war auch, man kann es nicht so schnell beantworten,
nein,
denke ich. Deswegen, wir werden da durchgehen. Es gibt ja verschiedene Felder. Auch die Broschüre zeigt, dass es sehr vielfältig ist, was da steht. Und, aber vielleicht können wir uns annähern an diese Frage, weil das ist irgendwie auch ja, so wie ich verstehe, das, was die Elternschule erreichen will, also darüber aufzuklären oder ins Gespräch zu gehen oder mit Eltern zu arbeiten. Als Sie angefangen haben mit der Arbeit und Sie ja jetzt lange Zeit machen, wann sind Sie denn zufrieden? Also was möchten Sie erreichen mit der Arbeit mit den Eltern? Was kommt da zum Schluss raus, wo Sie sagen, das war jetzt gut?
Okay, ja, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass wir die Eltern selber in den Mittelpunkt rücken, dass wir die Eltern nicht in ihrer Elternrolle gleich, sage ich mal, fordern, sondern dass wir erstmal gucken, wie sind denn die Eltern selber erzogen worden? Was haben sie selber für eine Elternschaft erlebt? Was sind denn so die Grundannahmen, auch wie sie selber ihr Kind erziehen wollen? Und wo sind da die Bedürfnisse des Kindes berücksichtigt? Also sind die Bedürfnisse der Eltern als Kind berücksichtigt worden? Mhm. Ja, sind die also in so einem Rahmen gefördert worden, gesehen worden, geliebt worden, wie sie es gebraucht haben? Und können sie das dann auch ihren Kindern zur Verfügung stellen? Mhm. Und also nur über diesen Schritt erstmal selber auf seine Erziehung zu gucken, was war da gut, was war da nicht so gut, was ist gelungen? Und was mache ich heute mit meinem Kind? Weil Eltern haben ja genau ein Erziehungsmodell erlebt. Mhm. Ja, das ihrer Eltern, vielleicht noch ein zweites, weil noch ein anderes Elternteil dazu kam irgendwann. Mhm. Aber dieses Modell haben wir erlebt und danach richten wir ja unsere eigene Erziehung oft aus. Und das sind aber oft Themen auch, die werdende Paare gar nicht miteinander besprechen. Also die gehen davon aus, dass es irgendwie das passiert irgendwie. Ja, wir werden unser Kind schon irgendwie erziehen. Aber das ist oft ein Thema, über das am Anfang nicht gesprochen und am Ende viel gestritten wird. Mhm.
Und die Elternschule kann im besten Fall auch eine Vermittlung sein, dass sich Paare, die ja dann Eltern sind, überhaupt darüber mal austauschen. Ah, das hast du erlebt, das habe ich erlebt.
Ja, im Prinzip schon. Ja, also wir haben oft erstmal einzelne Eltern, die kommen, die vielleicht so, ja, das Gefühl haben, irgendwas läuft nicht so richtig, ich müsste vielleicht irgendwie was mit meinem Kind, wo wir immer erstmal sagen, nee, wir gucken erstmal bei ihnen selber, ja, und dann gucken wir, wie teilen sich die Rollen auf, ja, weil wir schon das Gefühl haben, dass Kinder so das ganze Spektrum an Mütterlichkeit und Väterlichkeit erleben sollten und zur Verfügung gestellt bekommen sollten, soweit das den Eltern möglich ist. Eltern haben immer Grenzen, ja, und ich denke, da zu gucken, wo sind meine eigenen Grenzen in meiner Mütterlichkeit, wo sind meine Grenzen in meiner Väterlichkeit, das anzuerkennen, ist auch schon ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg.
Ja. Und haben Sie denn den Eindruck, dass es immer mehr Eltern gibt, die in diesen bewussten Reflexionsprozess gehen wollen, die sagen, wahrscheinlich habe ich auch Dinge erlebt, die mir nicht helfen, oder ich wiederhole jetzt das Verhalten, mit dem ich konfrontiert war, als ich klein war. Gibt es da so eine Öffnung in der Elternschaft zu sagen, ich gucke mir das an, ich will mir selber bewusster werden?
Na, ich denke schon, dass junge Eltern viel mehr darauf gucken und da ein Stückchen bewusster geworden sind. Es ist oft die Frage, wie machen sie es? Gucken sie auf sich selber oder gucken sie auf einen Ratgeber? Ja, oft ist ja, was ich erlebt habe, wenn das nicht so gut war, dann mache ich das Gegenteil. Oder ne, ob ich da aber meinem Kind gerecht werde, das ist ja dann die andere Frage. Mhm. Ja, und die Bedürfnisse des Kindes in den Fokus zu rücken, in den Mittelpunkt zu rücken, das ist eigentlich auch Aufgabe der Elternschule oder der Elternworkshops. Ne? Mhm. Zu gucken, was braucht denn das Kind? Was hätte ich als Kind gebraucht? Was war hilfreich? Und wenn ich mein Kind in den Mittelpunkt drücke, was braucht das eigentlich?
Mhm. Bedeutet ja wahrscheinlich auch, dass Eltern bereit sind anzugucken, dass es in ihrer Kindheit auch Situationen gab, wo sie nicht bekommen haben, was sie brauchten, oder?
Ich denke, und das ist, glaube ich, das ist der größte Schritt, der auch am schmerzlichsten ist. Mhm. Ja, da hinzugucken und zu sagen, das habe ich nicht bekommen, deswegen ist mein Leben so gelaufen, wie es gelaufen ist, deswegen habe ich vielleicht auch so einen Partner gewählt, wie ich ihn gewählt habe. Und das wird aus meiner Sicht dann aber meistens dann doch ein bisschen vermieden.
Aha.
Ja, das ist so die größte Schwelle eigentlich, dahin zu gucken, was ist so bei mir auch nicht so gut gelaufen, was hat mich geschmerzt, was fehlt, wo fehlt mir da vielleicht heute noch was.
Mhm. Ja. Und wie gehen Sie damit um? Versuchen Sie einzuladen, zu ermutigen, oder wie versuchen Sie es rauszukitzeln? Fragen Sie nach, oder wie funktioniert das?
Es gibt ja nach Hans-Joachim Marz ein Modell der Väterlichkeits- und Mütterlichkeitsstörung. Ja. Und dieses Modell stellen wir in den Elternworkshops schon immer auch nochmal vor. Erstmal sozusagen völlig neutral, dass es diese Störung gibt. Aber es ist schon dann auch eine Aufgabe der teilnehmenden Eltern, mal ein Stückchen in die Eigenreflexion zu gehen und zu gucken, wo würde ich mich denn da einsortieren? Mhm. Was habe ich denn erlebt? Was habe ich vielleicht an Mutterbedrohung und was habe ich an Vaterflucht erlebt. Und die meisten Teilnehmer, die dann, sage ich mal, auch ein Stückchen bereit sind, dahin zu gucken, natürlich ist das immer, wie gesagt, ein schmerzlicher Prozess, der auch oft ein paar Tränen kostet, wo ich aber sage, in diesen Abgrund müssen wir erstmal gucken, damit wir dann auch wirklich gucken können, wie können Sie denn jetzt anders, wenn Sie Ihre Bedürfnisse nochmal so reflektiert haben, die nicht erfüllt worden sind, wie können Sie die Bedürfnisse Ihres Kindes anders wahrnehmen? Mhm. Ja, also ich finde, das ist ein notwendiger Schritt.
Mhm. Notwendiger Schritt, aber Sie sagen, wahrscheinlich braucht es eine Menge Mut, um da hinzugucken. Aber gleichzeitig dachte ich jetzt auch noch, also die Begleitung von Kindern, ja dann von eigenen Kindern, das sind ja Eltern, birgt aber wiederum dieses Potenzial, überhaupt das zu entdecken, was ohne die Elternschaft wahrscheinlich nie so zutage kommen würde, oder?
Genau, das stimmt. Ja. Ohne Elternschaft würde man sich diese Herausforderung gar nicht stellen. Mhm. Ja, aber mit Elternschaft ist man dann eben da reingeworfen. Mhm. Ja. Und ich denke, das ist ja was man, sag ich mal, oft so voraussetzt, dass man als Eltern Kinder begleiten, erziehen kann. Und wie schnell man da an seine Grenzen kommt, das vermutet man ja vorher gar nicht.
Ja, ja.
Und da sozusagen wirklich Eltern zu begleiten, zu ermutigen und zu auch zu stabilisieren oder ihnen auch mal zu sagen, was sie alles gut machen, mhm, ja, und richtig machen und an welcher Stelle sie aber vielleicht ein bisschen mehr aufpassen müssen, das finde ich, ist eine große Aufgabe, die mir wirklich seit Jahren Spaß macht.
Mhm. Ja. Und genau, und dafür brauchst du natürlich auch Eltern, die dann sagen, hey, ich hole mir mal Hilfe. Also ich nehme nicht an, wie die Gesellschaft sagt, ja, Eltern sein, man ist halt einfach Eltern, sondern einzugestehen, also ich habe da Situationen, also wenn mein Auto kaputt wäre und ich krieg's nicht gebacken, dann ist klar, dass ich mir Hilfe hole, aber ich erlebe oft, dass es ein Eingeständnis ist, auf eine Art zu sagen, ich habe Situationen mit meinem Kind, da brauche ich wirklich eigentlich Hilfe.
Ja.
Weil es gibt so eine Grundannahme, das müsste ich irgendwie können, oder?
Genau. Ja. Das wird einem ja auch so vermittelt. Also es wird ja nicht geguckt, das gibt es in der Schule sowas wie Erziehungslehre oder Gefühlslehre, sondern es wird so vorausgesetzt, ich kann das. Mhm. Ja. Und so gehen die meisten Eltern auch ran, was auch in Ordnung ist. Ja, ich denke, da hat auch die Natur uns gut ausgestattet. Aber wir müssen ja in der Gesellschaft auch zurechtkommen. Wir müssen miteinander zurechtkommen als Paar. Das ist dann oft eine Herausforderung, wir versuchen immer mit den Klienten, mit denen ich arbeite, möglichst vor dem Jugendamt, da auch in Hilfestellung zu gehen. Mhm. Ja, bevor, also uns lieber um kleinere Probleme zu kümmern, als dann um die ganz großen.
Mhm. Ja. Mhm. Mich würde mal interessieren, und wir haben im Vorgespräch auch schon gesagt, man kann es schwer allgemein, also verallgemeinern sowieso nicht. Elternschaft ist sehr individuell, es ist sehr einzigartig, aber was Sie entdecken, was sind häufige Verhaltensmuster oder Haltungen, die Eltern haben, die Kindern in ihrer Entwicklung nicht gut tun? Also gibt es Bereiche, wo sie sagen, ich erlebe wiederholt das und das und das ist eher ungünstig oder nicht so förderlich für kindliche Entwicklung?
Hm. Ja. wenn man jetzt nach den Mütterlichkeitsstörungen geht, was Kindern nicht gut tut, ist eine Ablehnung. Mhm. Ja, wenn sie also gar nicht gewollt sind und wegen irgendwelcher gesellschaftlicher Zwänge oder Erwartungen trotzdem auf die Welt kommen. Ja, weil das macht man eben so, wenn man eine Familie ist, kriegt man Kinder, aber es gibt gar keine innere Bereitschaft dafür. Mhm. Das ist, glaube ich, mit die schwierigste Situation für ein Kind. Ja, weil das Kind hat ja nicht drum gebeten, auf die Welt zu kommen. Und wenn es dann in eine Familie kommt, die eigentlich nicht die Liebe und die Bereitschaft für das Kind da hat, das finde ich immer ganz schwierig.
Ja.
Was dann sicherlich immer noch dazu kommt, sind jetzt Eltern, die diese Liebe mit großer Fürsorge verwechseln. Ja? Und also die Kinder, man sagt, Helikoptereltern, die Kinder sozusagen auf eine Art und Weise kontrollieren, was sich schon an der medizinischen Geschichte oft festmacht. Ne? Dass jetzt also, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Ultraschallbilder man bekommt in einer Schwangerschaft, wo ich immer denke, lass doch mal die Kinder da, die haben sich doch da sozusagen in ihrer dunklen Höhle eingerichtet, was muss man denn da ständig reingucken?
Mhm.
Ja, also das ist ja eigentlich von der Natur so gewollt, dass die da erstmal auch für sich sind Und dass sie dann eben auch mit Babyphones und mit, weiß ich nicht, was für Überwachungsmechanismen oft, sag ich mal, schon in frühester Kindheit bei den Eltern oft so eine Angst gemacht wird. Mhm. Ja, es gibt gar kein Zutrauen so in die Natürlichkeit auch, dass, also ich höre doch mein Kind, ich höre mein Kind auch durch zwei Türen durch, wenn das weint. Na klar, und wenn ich weiß, das ist zwei Türen entfernt, dann lasse ich die offen. Aber es wird so Eltern suggeriert in ganz vielen, mit ganz vielen technischen Dingen, dass man diese Unsicherheit, die man einfach hat, wenn man jung Eltern wird, dass man die dadurch wegkriegen könnte. Hm. Ja. Und ich glaube auch diese Unsicherheit am Anfang, die wird dann versucht mit viel Kontrolle und viel ständig dabei sein, irgendwie zu reglementieren. Aber das ist nicht diese Unruhe oder Unsicherheit geht nicht innerlich wirklich weg.
Mhm. Ja. Und wie schlägt sich das dann beim Kind nieder, wenn ich jetzt Eltern habe, die ganze Zeit unsicher sind?
Na, ich glaube, dass Kinder da wirklich drauf reagieren, indem sie dann selber sehr unsicher werden, ja, indem sie selber sich gar nicht entfalten können in ihrem eigenen auch entfalten, Fehler machen oder einfach nur mal spielen, mal nicht animiert werden, mal nicht beobachtet zu sein, mhm. Ja, weil ich glaube, da entsteht auch ganz viel bei Kindern, auch bei ganz kleinen Kindern, die anfangen mit ihren Händen zu spielen und die aber sozusagen nicht immer, ne, also geputzt, gereinigt, kontrolliert werden müssen. Mhm. Das ist, Kinder, denke ich, reagieren darauf mit einer eigenen Unsicherheit. Mhm. Ja, und ich hatte heute eine Klientin, da ging es darum, dass ihr so die Neugierde abhanden gekommen ist. Ja, weil Kinder sind eigentlich neugierig. Kinder sind neugierig, die Welt zu entdecken. Aber wenn ihnen ständig Angst gemacht wird und wenn sie ständig verunsichert werden, geht ihnen diese Neugierde irgendwann sozusagen flöten, beziehungsweise sie wird überlagert von dieser Unsicherheit und das eigentliche Weltentdecken kann dann gar nicht so passieren und stattfinden.
Und haben Sie schon erlebt, dass Eltern, die darauf angesprochen wurden oder die das reflektieren, dass die es schaffen, diese Überfürsorge, oder was brauchen die dann, um diese Überfürsorge zurückzustellen und zu sagen, also ich lasse auch einen Raum fürs Kind?
Das ist schwierig. Ah. Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil im Prinzip bräuchten ja die Eltern für sich Hilfe. Mhm. Ja, und da Eltern, sage ich mal, zu kritisieren, ist oft ein ganz... ein ziemlich vermintes Gebiet, ja, weil man müsste den Eltern sagen, sie müssen sich darum kümmern, dass sie ein bisschen mehr Selbstsicherheit bekommen. Und das ist fast immer nur in therapeutischen Zusammenhängen möglich, ja, weil es wird oft was auf das Kind projiziert, wo man aber, sag ich mal, in dieser Interaktion das zwar aufzeigen kann, aber die Möglichkeiten Eltern dann, sag ich mal, dass die sich zurückhalten, dass die sozusagen ihre Mechanismen nicht aufs Kind geben, das ist, glaube ich, wirklich nur therapeutisch möglich.
Und dafür bräuchten wir die Bereitschaft der Eltern, nicht so sehr aufs Kind zu gucken, sondern
auf sich
zu ihnen zu kommen und zu sagen, was ist eigentlich bei mir, dass ich mein Kind so überfürsorglich behandle.
Ja. Also das wäre ein Anfang, ne, über so eine Elternschule, weil ich denke, das ist auch wichtig, dass es immer, also die Natur hat es ja so eingerichtet, dass es zwei Eltern gibt. Das heißt, es gibt zwei Eltern, die unterschiedliche blindende Flecken haben. Und das ist auch eine gute Ergänzung. Ja, wenn wirklich Eltern da aufeinander sich auch verlassen können und diese blinden Flecken so ein bisschen in Ergänzung sehen können, dass das, was ich nicht gut kann, kann der Partner vielleicht gut. Ja, und dann überlasse ich dem auch das Feld, weil ich bin da nicht gut drin im, weiß ich nicht, ja, spielen oder rumtoben. Ja, das kann vielleicht der Vater besser, ich kann andere Sachen besser. Dass sich so ein Stückchen gegenseitig auch zu entlasten, das finde ich ist ein gutes Modell. Mhm. Ja, aber bei den zunehmend mehr Alleinerziehenden halt leider nicht so durchführbar.
Da kann man dann nicht irgendwas abgeben, wo ich merke, das schaffe ich nicht zu begleiten.
Ja.
Also ich kenn's nämlich, bitte. Einer schafft es nicht, das Kind beim Klettern zu begleiten, weil er hat selber Höhenangst. Und eine Person ist aber ganz entspannt und sagt, ich kann jetzt hier einfach bleiben. Und dann könnte sagen, du gehst jetzt einfach und ich bleib hier. Aber das hat natürlich eine alleinerziehende Mutter und eine alleinerziehende Vater nicht.
Nee. ja, oder Eingewöhnung in der Kita. Ja, das ist oft schwierig, ja, ja, da für Mütter das irgendwie hinzukriegen, das Kind loszulassen. Das macht manchmal vielleicht wirklich der Vater deutlich besser, ja, ja, weil der ist da anders ausgestattet. Und wenn die Eltern sich da einig werden können, das kannst du besser, bitte übernimm du das, mhm, ja, dann ist man schon, dann ist schon viel korrigiert.
Mhm. Ja. Mhm. Da sind wir beim Thema, was ich auch wichtig fand, und zwar bei Herrn Marz, Bücher geht es da viel darum, und wir hatten jetzt auch gesprochen, dass es Mütterlichkeit und Väterlichkeit gibt. Mhm. Wie würden Sie diese beiden Qualitäten beschreiben? Was unterscheidet die oder was macht die aus?
Oh, das ist ein weites Feld, ne?
Ja.
Also ja, das mütterliche Prinzip, sage ich mal, ist ja eher das Gewährende, Gebärende, Haltende, Nährende, das, was mehr zulässt und was sozusagen dann auch ja, dem Kind, sag ich mal, viele Möglichkeiten gibt, sich zu entfalten und erstmal nur da zu sein. Mhm. Ja. Und das Väterliche verbinde ich immer, ja, mhm, mit ein bisschen mehr Konsequenz und Strenge und Strukturiertheit. Ja. Und ich beschreibe es für Klienten dann oft so, die Zweisamkeit zwischen Mutter und Kind, die ja erstmal da ist und notwendig ist, gerade in der Schwangerschaft sowieso, aber auch in den ersten Monaten, die wird ja vom Vater meistens erstmal nur begleitet. Mhm. Der hat da ja nicht so viele Möglichkeiten. Der kann das Kind mal abnehmen, wenn die Mutter nicht mehr kann, aber ja, er kann nicht stillen, er kann, ja, das ist, diese Zweisamkeit ist erstmal Mutter und Kind vorbehalten. Mhm. Aber dann diese Zweisamkeit in eine Dreisamkeit zu überführen, das ist sozusagen wirklich der große Schritt, den der Vater machen kann und gut begleiten kann. Ja, oder jemand, eine Person, die diese väterliche Rolle übernimmt. Mhm. Ja, und das finde ich, das ist super wichtig, weil Mütter haben, denke ich mal, viel Potenzial, was auszuhalten. Ja, aber auch Mütter sind oft an der Grenze. Ja, und wenn da der Partner einsteigen kann und das übernehmen kann und sagen kann, so jetzt, ja, bin ich mal dabei und ich mache das hier, das ist sozusagen, wäre für mich so eine ideale Rollenverteilung zwischen Mütterlichkeit und Väterlichkeit.
Mhm. Ja. Und wir hatten aber auch schon gesprochen, es kann auch sein, dass der Vater mütterliche Qualitäten hat und auslebt oder die, ja, Mutter andersrum. Sie sehen es jetzt nicht, dass es fest zugeordnet im, nein, Geschlecht ist. Man kann beides ausleben, aber es, ja, gibt irgendwie schon eine Ordnung,
ja,
der Dinge.
Ja, also ich denke, es gibt Väter, die sind sehr mütterlich und Mütter, die können auch sehr strukturiert und sehr konsequent väterlich sein. Ich denke, das Kind wird das so ein Stückchen auch merken und entscheiden, mhm, zu wem es geht, an welcher Stelle, was es wo braucht. Mhm. Ja. Hauptsache, das ganze Spektrum steht irgendwie zur Verfügung. Ja, mhm, auch wenn man da vielleicht noch Großeltern oder Tanten mit dazu nimmt. Ja, also Hauptsache diese beiden Prinzipien, ja, dass also das schon Struktur und Ordnung und Regelhaftigkeit und auch eine Konsequenz für mein Tun da sind, neben diesem Gehaltensein und Dasein und Fürsorge, mhm, zu empfangen.
Mhm. Ja. Also da sind wir bei so einem Thema, was ich jetzt dann gleich mal aufgreifen will. Sie haben jetzt Struktur und Konsequenz benannt. Ich habe im Vorfeld auch noch mal die Broschüre gelesen und da gibt es zum Beispiel Regeln und Ausnahmen. Also Kinder brauchen Regeln, Kinder brauchen Ausnahmen. Und wir kommen, also ich habe es jetzt so erlebt, dass es gab doch eine sehr direktive, autoritäre Zeit in der Kindererziehung, mhm, also auch ja, mit Machtausübung zu tun hatte, ja, mit vielleicht Beherrschen.
Ja. Ja.
Und dann gab es auch so ein Pendel, würde ich sagen, in die andere Richtung. Keine Regeln, nichts mehr durchsetzen, ja, oder wenig vielleicht. Mhm. Und in diesem Spannungsfeld sozusagen wurde meine Generation, glaube ich, teilweise groß. Und da würde ich Sie gerne fragen, wie sehen Sie das Verhältnis zwischen Regeln und Konsequenz, Machtausübung in Fragezeichen, mhm, beherrschen und Freiheit und Selbstbestimmtheit des Kindes? Mhm. Gibt es dann den goldenen Weg? Wie findet man den? Wie sieht der aus?
Naja, der goldene Weg, denke ich, ist immer der, wo sich Eltern mit dem Kind relativ wohlfühlen. Mhm. Ja? Und es dürfte in jeder Familie unterschiedlich sein.
Mhm.
Ja? Aber ich glaube, es geht es geht nicht ohne Regeln, es geht auch nicht ohne Autorität. Wenn man Autorität, sag ich mal, so versteht, dass man die Macht für das Kind einsetzt. Ja, also wenn man sozusagen seine Macht für das Wohl und für die Belange des Kindes einsetzt, weil das Kind viele Dinge noch nicht selber bestimmen kann, aber es braucht ja jemand Autoritäres, der sozusagen das für das Kind auch durchsetzen kann. Mhm. Ja. Ich erlebe es oft in der Schule oder bei Erziehern, dass manche haben wie so eine ganz natürliche Autorität. Die Kinder erkennen das auch an. Mhm. Ja, die erkennen das an, okay, da hat jemand das Sagen und das ist aber in meinem Sinne. Und da gibt es auch keine, sag ich mal, Disziplinschwierigkeiten in der Schule. Mhm. Ja, ich denke, schwierig wird es, wenn Autorität wirklich so missbraucht wird. Ja. Aber ich glaube, Kinder haben ein Recht auf Autorität und haben auch ein Recht auf Regeln, weil die sich ja in ihrer Welt, sage ich mal, die ist ja relativ klein, auch irgendwie erstmal zurechtfinden müssen. Und dazu bedarf es ja ein paar Regeln, sonst ist es so unübersichtlich. Ja, ich erlebe dann manchmal, dass kleinen Kindern drei Fragen auf einmal gestellt werden. Ja. Wo ich schon sehe, dass das wird nichts. Ja. Das Kind kann noch nicht mal auf die erste Frage antworten. Mhm. Ja. Und es ist so ein Stückchen, ich will jetzt die Entscheidung abgeben und dem Kind überlassen und das soll also sich ganz frei entscheiden. Das kann es aber gar nicht. Mhm. Ja. Also ich muss einen Entscheidungsraum bieten, den das Kind auch bedienen kann. Ja, und nur dann hat das Kind sozusagen in dieser Übersichtlichkeit eine Chance, sich eben auch zu entscheiden und zu sagen, das ist meine Freiheit. Ja, mhm. Aber ich glaube wirklich, dass die Freiheit des Kindes ein Stückchen begrenzt sein muss.
Mhm. Das andere wäre also eine Überforderung in Ihrer Sicht, wenn ich jetzt drei Fragen stelle, die...
Ja, natürlich. Mhm. Das ist, mhm. Ja. Also das werden Sie auch an den Antworten von den Kindern mitkriegen. Ja? Oder dass Kinder dann Ansprüche eben auch entwickeln, die völlig überzogen sind, ja. weil ihnen wie die ganze Welt offen steht, was ja aber nicht stimmt. Ja? Ja. Also an irgendeiner Stelle steigen die Eltern ja dann auch wieder aus und dann ist sozusagen das große Drama, weil diese Fiktion, du kannst jetzt hier dich völlig frei entfalten, stimmt ja nicht. Ja? Spätestens wenn der Bus fährt. Ja. Ja. Dann muss das Kind angezogen sein und man da irgendwie an der Haltestelle stehen. Mhm.
Ja. Jetzt haben Sie gesagt, Macht ausüben für das Wohl des Kindes. Mhm. Weil jetzt könnte ich sagen, wir hatten genügend Zeiten, hat jemand gesagt, so ein Schlag auf den Po tut dem Kind nur gut. Also es ist ja eine Interpretationssache. Auch jemand, okay. Der vielleicht also wirklich Aggression auslebt oder so, der würde auch von sich behaupten, ich tue es für das Wohl des Kindes. Das ist ja eine sehr subjektive Sache, oder?
Naja, gut, da gibt es eine Grenze. Ja. Da gibt es für mich eine klare Grenze. Mhm. Und das heißt, körperlich geht das überhaupt nicht. Ja. Es sollte auch möglichst keine verbale Aggression dem Kind gegenüber stattfinden. Wobei ich denke, Kinder kriegen auch mit, wenn die Eltern mal am Rande sind und wenn die Eltern mal lauter werden oder dann auch mal schimpfen. Aber das sollte möglichst eben dem Kind dann auch irgendwie im Nachhinein vielleicht auch ein Stückchen erklärt werden. Mhm. Ja. Aber eine Auslegungsfrage bei Macht, die sozusagen körperliche Züchtigung, das ist nicht im Sinne.
Ja, das ist per se außerhalb von beziehungsfördernd und
allerdings.
Entwicklungsfördernd.
Genau. Ja. Genau, das denke ich wirklich. Mhm.
Sie arbeiten jetzt schon sehr lange mit Eltern. Mhm. Und mich würde interessieren, was sind die Herausforderungen, die mit den Eltern zu tun haben? Gibt es da so Themen, die sich immer wiederholen, wo Sie sagen, das sind wirklich Herausforderungen, die sind bei Eltern öfters vorzufinden?
Mhm. Na, also die Themen, die wir in dem Klientel ganz oft haben, sind, dass also Partnerschaft und Elternschaft, dass das miteinander verwoben wird, dass also nicht unterschieden wird, dass Partnerschaft durchaus enden kann, dass Elternschaft aber eine längerfristige Verpflichtung ist. Ja, und dass man also für das Kind auch mit einem Partner, mit dem man nicht mehr gut zurechtkommt, aus meiner Sicht in der Verpflichtung ist, dem Kind gegenüber sich zu verständigen. Mhm. Weil ein Kind hat ein Recht auf beide Eltern. Mhm. Ja. Und das Kind vermisst Vater und Mutter gleichermaßen. Ja. Und ja, ich muss mal sagen, ich erlebe da oft die Mütter ein bisschen mehr in der Macht auch, weil die bei denen sind die Kinder oft dann sozusagen auch zu Hause. Und da den Partner nicht zum schlechten Vater zu machen, das erlebe ich also oft als eine Versuchung, ja, aus der Kränkung heraus, klar. Ja. Und da auf die Bedürfnisse des Kindes Rücksicht zu nehmen, das ist in so einer Phase ganz oft eine Schwierigkeit. Mhm. Ja. Was erleben wir noch? Ja, Eltern, die in einer Überforderung sind, wo man einfach gucken muss, was kann ich mir für Regeln auch mit meinem Kind auferlegen, dass ich, wenn ich an der Grenze bin, das Kind auch ein Stückchen schützen kann. Ja. Ich denke, sei mal unterschiedliche Erziehungsstile
zwischen den Partnern.
Zwischen den Partnern. Das ist ganz oft ein Thema, dass ich erst, unterwegs über Erziehung verständigt wird, nicht im Vorhinein. Ja, und dass dann geguckt wird, wie kriegt man das hin? Und ein Kind nutzt das natürlich aus. Ja, und ein Kind darf das auch. Ein Kind darf gucken, wo komme ich jetzt hier am besten durch. Mhm. Und wenn das Kind das dann durchsetzt, dann haben die Eltern was versäumt abzusprechen. Mhm. Ja.
Mhm. Würden Sie denn sagen, dass Elternsein schwieriger geworden ist über die Jahre? Oder hat sich das irgendwie verändert, die Ansprüche, die Leute an sich selber stellen?
Man könnte es fast so sehen. Ne? Also ich weiß es nicht, aber weil ich... Man hat ja selber sozusagen das Elternsein auch als Herausforderung erlebt oder manchmal auch als problematisch erlebt, wenn das sich dann sozusagen noch mit einer Beziehungskrise irgendwie vermengt hat. Das weiß ich gar nicht, ob das heute anders ist. Möglicherweise ist es, weil die ganze Welt ist etwas anstrengender geworden. Ja. Ne? Diese ganze Information, die jetzt viel schneller geht, Möglichkeiten, sich an irgendwie was nachzuschlagen, Rat zu holen, das ist ja heute alles in Sekunden schnelle möglich, aber ich glaube, es verwirrt auch in Sekundenschnelle. Ja, also es gibt nicht mehr die, so ein bisschen die Ruhe da oder die Möglichkeit auch zu sagen, okay, ich habe da ein Problem, kann nicht fragen, ich will jetzt nicht gleich irgendwelche offiziellen Stellen fragen, ich muss mal mit meiner Freundin drüber reden. Ja, die hat Kinder, die sind ein bisschen älter, vielleicht hat die das schon mal gehabt. Ja, also diese Möglichkeit der Information und des Abgleichs und der Korrektur, die war vielleicht so vor 20, 30 Jahren noch möglich. Heute wird das versucht, viel schneller irgendwie zu korrigieren. Und ich glaube, dadurch kommen Eltern größer unter Druck.
Mhm. Verunsichert es die Eltern auch?
Ich denke. Ja. Ich denke, weil ich auch natürlich von jeder Richtung, die mir, die ich anfrage, auch ein anderer Ratschlag gegeben wird. Und letztendlich geht es immer darum, was braucht das Kind? Ja, kann ich mir die Ruhe nehmen, da hinzugucken?
Mhm. Ja. Naja, und vielleicht auch, ich habe so Familiencamps oder Familienfreizeiten mal gemacht, jahrelang mit Familien. Und da fiel mir etwas auf, was ich ja auch gerne mal mit ihm besprechen will, ist, dass manche von den Eltern, die suchen wie jemanden, der ihnen sagt, was richtig ist. Mhm. Und da sind wir ja auch ein bisschen so in der Schule und in Bildung. So. Es gibt die eine Autorität, die weiß, wie Elternsein richtig ist. Mhm. Und ich dachte nach einer Weile immer, das funktioniert nicht, weil die Eltern müssen ja selber entwickeln, weil sie sagen ja schon, ich muss gucken, also es ist gut zu gucken, was ist will das Kind. Mhm. Weil es gibt ja auch auf der einen Seite noch die Erwachsenen und was können die leisten. Ja. Also wie geht man wie gehen Sie mit diesem Spannungsfeld um? Okay, also Eltern, es hilft jetzt nichts, wenn Eltern von Ihnen wissen wollen, wie bin ich richtig? Mhm. Und gleichzeitig haben die auch gewisse Kapazitäten nur. Also es hilft ja auch nichts, Ansprüche zu haben, die unerfüllbar sind für Eltern. Ja. Wie gehen Sie damit um, Eltern dabei zu begleiten, halt irgendwie ihre eigenen Antworten zu finden? Oder machen Sie das überhaupt?
Das ist unterschiedlich. Mhm. Manchmal ist es notwendig, Antworten zu geben, wenn es also, relativ fix gehen muss, weil es einem Kind nicht gut geht. Mhm. Ja, wenn Eltern da zu lange zögern oder aber es, ja, wie kriegt man die Eltern dazu, mehr Selbstbewusstsein zu haben? Ja. Das ist nichts, was man sozusagen in einem Ratgeber wirklich nachlesen kann. Ja, ja, da muss man sich ja in einen Prozess begeben, in den man selber geht und wo man selber guckt, okay, ich habe ein Bauchgefühl, ich muss das überprüfen, ist das richtig, ich kann das vielleicht mit meinem Partner oder mit einem Freund mal besprechen und überprüfen, aber letztendlich mehr Selbstbewusstsein kriege ich nicht über die Beziehung zum Kind, sondern das kriege ich ja nur über die Beziehung zu mir selber. Mhm. Ja, weil das Kind kommt auch in die Verunsicherung, wenn die Eltern unsicher sind. Mhm. Ja, und dann ist das Chaos meist am größten. Mhm. Ja, also die Sicherheit im Umgang mit dem Kind zu bekommen, ist manchmal vielleicht doch ganz gut, auch von nach außen mal zu gucken, mhm, ja, und jemand anders mal auch ein Stückchen zu kopieren, mhm, um dann aber seinen eigenen Weg zu finden. Aber den kann ich immer nur mit Blick auf mich selber. Ja. Und das ist das, was wir in den Workshops, was wir in den Elternschulen anbieten, erstmal auf sich selber zu gucken und da zu reflektieren, ja, wo kommt denn das eigentlich her, dass ich an so einer Stelle so unsicher oder so schmerzlich berührt bin, dass ich das verhindern will für mein Kind. Obwohl mein Kind da vielleicht gar nicht so eine Schwierigkeit hat.
Aber ich aus meiner Erfahrung nehme an, dass es für mein Kind ganz schwierig ist, genau, obwohl es eigentlich meins ist.
Genau. Ja. Ja, genau, diese Form von Projektion passiert dann oft.
Ich hatte nämlich mal einen Vater, der meinte zu mir, ich will jedes Hindernis für mein Kind aus dem Weg räumen.
Oh je.
Und dann habe ich ihn zurückgefragt, ob das überhaupt möglich ist. Und dann fiel ihm auf, dass das in der letzten Konsequenz erstens nicht geht,
ja,
und zweitens steht dann auch die Frage im Raum, wie soll denn das Kind Hindernisse überwinden lernen? Also,
ja. Also das geht ja schon los, dass kein Kinderzimmer, sage ich mal, ohne Nachtlicht funktioniert. Ja, wobei ich denke, Kinder schlafen ganz gut, wenn es dunkel ist. Ja, wenn sie aber nicht suggeriert bekommen, dass man sich im Dunkeln zu fürchten hat. Mhm. Ja, klar, ne, wenn die dann sich irgendwie orientieren müssen, dann hilft ihnen so ein kleines Licht. Aber es ist immer erstmal die Annahme von den Eltern, im Dunkeln fürchte ich mich, also muss ich mein Kind auch fürchten. Das ist aber vielleicht gar nicht der Fall. Ne, und das nochmal alles zu hinterfragen und abzuklopfen, ja, das ist sozusagen der Weg, auf den sich Eltern machen sollten, um sich selber ja ein bisschen sicherer zu fühlen und dann ihrem Bauchgefühl auch trauen zu können. Ja.
Ich würde gerne mit Ihnen noch über ein Thema sprechen, was ich wichtig finde, also das Thema Fremdbetreuung von Kindern. Ist immer wieder auch ein heiß debattiertes Thema, wo es schnell emotional wird. Also ich bin da immer wieder überrascht und würde aber nochmal den Bogen schlagen, dass Sie hatten es jetzt selber schon gesagt, Oma und Opa sind vielleicht auch mal da. Also dass mein Verständnis ist, dass die Kleinfamilie nicht ursprünglicherweise unsere Lebensweise ist, sondern es war mal so, dass es eingebettet war, dass mehr Erwachsene für Kinder da waren als zwei oder nur eins. Also es braucht ein Dorf, um ein Kind zu begleiten und so. Ja. Also, aber das haben wir meistens nicht in unserer westlichen Welt. Und vielleicht könnte man sagen, die Fremdbetreuung ist ein Weg, um das zu ersetzen oder um da irgendwie Abhilfe zu leisten. Aber sie wird heiß debattiert von, es ist völlig egal, mein Kind kann auch mit 6 Monaten schon 8 Stunden weg sein, weil ich bin emanzipiert und so. Mhm. Also ich weiß, es ist ein großes Thema, also, aber was ist so Ihre Perspektive auf Fremdbetreuung der Kinder? Haben Sie da irgendwie sagen, ab so einem Alter oder so und so viele oder ist das ganz frei? Wie stehen Sie dazu?
Naja, ich denke, also eigentlich geht es auch da wieder drum, wo ist denn meine mütterliche Grenze oder wo ist denn da meine väterliche Grenze? Ja, klar kann man sagen, es wäre gut, ein Kind 2, möglichst 3 Jahre zu Hause zu betreuen. Ja, aber viele Eltern können das gar nicht, sage ich mal, in dem Maße, dass sie dann wirklich auch eine Zufriedenheit ausstrahlen und wirklich auch mit dem Kind eine gute Einheit bilden. Ja. Ja. Und insofern muss man das sicherlich immer wieder individuell angucken. Ja. Ja. An welcher Stelle bin ich noch eine gute Mutter? Ja, weil ich die Bedürfnisse des Kindes gut beantworten kann und wo werd ich dann wirklich krötig, weil ich es nicht mehr hinkriege, weil ich mit meinem Selbstbewusstsein und mit meinem Selbstbestimmtsein so an die Grenze komme. Ja, ich habe es bei mir immer gemerkt, es war nach einem Jahr, Ja, dann hatte ich das Gefühl, ich brauche auch wieder meine Arbeit. Ja, ich brauche wieder sozusagen andere Menschen, erwachsene Menschen. Ich brauche eine andere Umgebung. Und wäre nicht mehr wirklich ein guter Partner für meine Kinder gewesen. Und da war es gut, eine ordentliche Einrichtung zu finden, wo es dann freundliche Erzieher gibt, ja, wo man das Gefühl hat, das Kind kann da gut hin, wo man auch die Großeltern mit einbeziehen kann. Ja. Mhm. Aber das ist sehr verschieden. Es wird natürlich immer wieder, ja, Kinder sind mit 2, 3 Jahren sind anders verhandlungsfähig. Die können die Sprache, man kann mit denen, die können Zeiten schon ein bisschen abschätzen. Dann kann man die natürlich anders auch betreuen lassen. Mhm. Ja. Aber ich glaube, viele Eltern haben diese Möglichkeit gar nicht. Ja, sondern da ist es notwendig zu gucken, wie kann man diese Fremdbetreuung so gut wie möglich organisieren. Ja, wie kann man Erzieher gut ausstatten, wie kann man Kitas gut ausstatten oder auch Tagesmütter. Ja, wie kann man sowas gut hinkriegen, wie kriegt man es innerhalb des Paares gut organisiert, gerade wenn es getrennt lebende Paare sind. Ne? Mhm. Dann, also das ist... Ja, ich kann mich immer nicht aufschwingen, ja, da wirklich eine Zeit zu nennen. Mhm. Ich denke, ja, ein Jahr war meine Grenze. Und es wäre schön, ich würde jeder jungen Mutter wünschen oder jungen Familie das Kind länger betreuen zu können. Mhm. Ja. Aber zum einen, wie gesagt, spielen die individuellen Grenzen eine Rolle und dann sicherlich auch finanzielle Gegebenheiten.
Mhm. Ja. Ja, wir haben gerade hier mit einem Ökonomen gesprochen, mhm, und der meint, dass es immer für immer weniger Menschen eigentlich möglich ist, sozusagen, mhm, dass nicht beide arbeiten, mhm, weshalb Familien dann wahrscheinlich auch schneller in den Druck kommen, in die Fremdbetreuung zu müssen.
Na klar, mhm, ja. Und wo man dann vielleicht wirklich als Großeltern mal gucken kann, was kann ich da beisteuern, dass vielleicht meine Tochter noch ein halbes Jahr zu Hause bleiben kann. Mhm. Ja, also das finde ich was sehr Sinnvolles, da vielleicht auch, sag ich mal, erstmal auch Geld reinzugeben, dass man auch Zeit zur Verfügung gestellt werden kann. Mhm. Ja.
Und Sie hatten jetzt gerade gesagt, eine Betreuungs-, eine Einrichtung zu finden, wo, ob Liebeerzieher oder so, aber wo einfach natürlich gutes Personal da ist.
Ja.
Aber das wird gar nicht so einfach, weil die Situation in den Betreuungseinrichtungen ist meistens nicht sehr gut, oder?
Ich denke, die Betreuung wird immer wieder ein bisschen schwieriger, weil eben überall Personal fehlt. Aber ich denke, wenn es das Personal, das was da ist, wenn die wirklich eine Liebe für die Kinder haben, ja, und das denke ich, das kriegt man so mit. Und wenn die, sage ich mal, zum einen gut bezahlt sind und vielleicht wirklich dann auch mal Supervision kriegen, ja, wenn die also ein bisschen auch noch was nebenbei bekommen, neben ihrer Arbeit, die sie den ganzen Tag machen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das also auch ganz gut läuft. Mhm. Ja. Aber das ist ja ein Beruf, also die Erzieher, die ich bei meinen Enkeln gerade erlebe, sind meistens keine jungen Erzieher, sondern sind eher ältere Erzieherinnen oft, ja, die das mit großer Liebe machen, wo meine Enkelin auch gerne hingeht. Ja. Aber ich glaube, es wächst nicht so gut nach, gerade an Personal, um weiter die Kinder auch in Betreuung zu haben und zu nehmen.
Mhm.
Ja.
Mhm. Ich habe am Anfang des Gesprächs gesagt, und das ist ein Teil, der mich auch sehr interessiert, dass ich interessant finde, inwiefern ist da der Umgang mit Kindern oder was sie erleben mit ihren Eltern, die Beziehungserfahrung, die sie machen, inwiefern ist das gesellschaftlich relevant? Weil, also was ich erlebe als Kind, prägt mich, würde ich jetzt sagen, und bestimmt darüber, wie ich später mit anderen Menschen auch umgehe oder wie ich mich in Gesellschaft wiederfinde. Also dieses Thema als Politikum zu sehen, das würde mich noch interessieren. Und würde Sie gern fragen, ist denn, sozusagen pointiert gefragt, ist Elternschaft ein Politikum oder wie sehen Sie den Einfluss und wie stark oder wie schwach ist der Einfluss dieser Erfahrung von mir als Kind mit meinen Eltern auf unser gesellschaftliches Zusammenleben? Wenn ich so rausfliege und auf unsere Gesellschaft gucke, wie viel Einfluss nimmt das eigentlich auf unser Zusammenleben, was ich als Kind mit meinen Eltern erlebe?
Mhm. Na, eigentlich zu 100%. Ne? Mhm. Also ich denke, das, was ich als Kind mit meinen Eltern erlebe, das prägt mich ja. Das ist ja sozusagen meine Grunderfahrung im Umgang mit anderen Menschen. Wenn ich in meine Eltern vertrauen konnte, dann werde ich auch ein Stückchen in die Welt vertrauen können. Mhm. Ja, dann habe ich da ein ganz anderes Zutrauen, als wenn ich da mit eher schwierigen Eltern ständig auf der Hut sein musste, ständig vielleicht auch mich vor Gewalt schützen musste oder ja viel mit mir alleine war, ganz viel mit mir alleine abmachen musste, dann komme ich natürlich in der Welt ganz anders an. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist absolut prägend, ja, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen. Ich denke, nur Menschen, die wirklich einen friedvollen, liebevollen Umgang erlebt haben, sind auch in der Lage, überhaupt demokratisch zu sein und wirklich friedlich mit jemandem umzugehen, der eine andere Meinung hat und ja, zu lernen, sich auseinanderzusetzen und nicht gleich eine Gegnerschaft, ja, oder eine Bedrohung zu erleben. Aber wenn ich selber nur Bedrohung erlebt habe, ja, dann ist natürlich jede andere Meinung oder jeder Windhauch, der mir entgegenkommt, auch gleich eine Bedrohung. Mhm. Ja, und insofern denke ich, hat es eine wirklich große Auswirkung, was wir mit unseren Kindern, Eltern, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen auf die Gesellschaft. Mhm. Ja, weil daraus setzt sich ja diese Gesellschaft zusammen und das ist auch in unserer Regierung, auch unsere Politiker haben ja alle eine Kindheit gehabt. Mhm. Ja, und haben ihre Erfahrungen gehabt.
Ja. Also Demokratietraining oder Demokratiefähigkeit, Herr Maat spricht ja von innerer und äußerer Demokratie, mhm. beginnt auch Ihrer Meinung nach in der Familie und was wir da erleben.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ja.
Und wenn Sie sich aktuell den Zustand unserer Gesellschaft angucken, wenn ich das jetzt sozusagen umdrehe und sage, das reflektiert, was wir erlebt haben, ich erlebe eher totalitäre Tendenzen oder eher verengende oder weniger demokratische Verhältnisse, mehr Angst auch oder enge Feindschaft zwischen den Menschen teilweise oder Spaltung. Wie gehen Sie damit um, das so zu beobachten?
Naja, das macht mir große Angst. Mhm. Ja, also das macht mir schon große Angst, in welchem Zustand unsere Gesellschaft ist und wie wir miteinander umgehen, wie wir als, sage ich mal, Menschen miteinander umgehen, aber wie auch Staaten miteinander umgehen. Mhm. Das ist im Moment also ja nur beängstigend und ja so spaltend und narzisstisch wie. Ja, wie ich das nicht vermutet hätte vor vielleicht noch 10, 15 Jahren, dass es dahin kommt.
Mhm. Ja. Aber mit Ihrem Wissen wissen Sie auch, dass es nichts ändern wird, wenn wir morgen eine andere Partei wählen oder so, sondern Sie wissen ja dann scheinbar darum, dass es die Wurzel des Verhaltens viel tiefer liegt, die ja selten diskutiert wird. Wir reden dauernd über Politik.
Genau. Und wenn Sie sich angucken, was mit unseren Kindern in der Corona-Pandemie passiert ist, da weiß man, dass die nächsten, sage ich mal, die nächsten Probleme gesetzt sind. Mhm. Ja, da sind die Kinder so verraten worden, ja, und so, sage ich mal, misshandelt worden, gesellschaftlich misshandelt worden, dass einem nur kalt werden konnte. Mhm. Ja, und man gar nicht weiß, ja, dann wird immer so gesagt, ja, dann muss eben mehr Psychotherapie, dann müssen Therapeuten, das können nicht Psychotherapeuten alles retten. Mhm. Ja, was da alles falsch gemacht worden ist und wo da sozusagen wirklich auch mit Bildung, sage ich mal, die Bildung vernachlässigt wurde. Mhm. Ja. Und Kinder in Zusammenhängen alleine gelassen worden sind, das ist eigentlich nicht absehbar.
Mhm. Ja. Und Sie sprachen auch gerade von Bedrohung. Es war ja auch ein permanentes Bedrohungsszenario. Der andere ist eine Bedrohung. Ja. Nähe ist eine Bedrohung. Ja. Was ja, wenn ich Ihnen Ausführungen zuhöre, prägend auch dann ist für diese Kinder, um eher die Welt als eine Bedrohung zu sehen.
Ne? Ja. Und Nähe als Bedrohung zu sehen und sozusagen ein friedliches Miteinander auch als so, sage ich mal, so ungewohnt zu erleben oder vielleicht auch als verunsichernd zu erleben, dass das gar nicht, ne, dass sozusagen Streit ist, das ist die Form, wie man miteinander umgehen kann. Mhm. Ja, das wird einem in jeder Talkshow sozusagen verdeutlicht, dass man also eigentlich über Streit irgendwie miteinander in Kontakt kommt. Ja, und dass das nicht wirklich Kontakt ist, das wird einem gar nicht vermittelt.
Mhm. Ja. Da will ich noch kurz bleiben, weil jetzt hatten wir vor ein paar Tagen die Bildungsministerin, ich habe jetzt ihren Namen nicht, da ging es darum, dass es wieder okay sein muss in der Schule, sozusagen Übung für den Kriegsfall, das muss wieder normal werden. Wenn Sie so eine Meldung hören, mit dem Bewusstsein über diese, über diese Bedeutung für die kindliche Entwicklung, wie gehen Sie damit um?
Damit kann ich nicht umgehen, da wird mir nur kalt, da wird mir nur, ja, da denke ich, was sind das für Menschen? Mhm. Ja, was sind das für Menschen? Wo kommen die her? Was haben die erlebt, dass die einmal zu so einer Gewalt neigen? Mhm. Ja, mhm. Weil das kann nicht der Weg sein. Mhm.
Ja. Im Vorfeld, als ich darüber sprach, dass ich mit Ihnen spreche, haben mich auch Eltern angeschrieben. Und eine Frage, die wollte ich mal weitergeben, weil die fand ich interessant. Ein Elternteil schrieb mir, ja, was können Eltern machen in Zeiten, wo so viel Verängstigung stattfindet? Also da war das Beispiel Angst vor dem Weltuntergang durch Klimawandel. Jetzt haben wir gerade die Angst vor Krieg. Wie sehen Sie die elterliche Aufgabe, wenn ich wahrnehmen würde, ich habe da eine verängstigende Gesellschaft, auf die das Kind einwirkt, da kann ich nichts gegen tun, wirklich. Mm. Was mache ich als Eltern?
Naja, das, was ich im Prinzip machen kann, ist, dass ich mir meine eigene Angst angucke. Wovor habe ich wirklich Angst? Ja. Und wie kriege ich diese Angst, sage ich mal, ein Stückchen kanalisiert, also überhaupt identifiziert, dass ich die nicht, sage ich mal, in dieser kleinen Familie auch noch lebe, ja, sondern dass ich da vielleicht einen eher ein bisschen angstfreieren Raum schaffen kann, der sozusagen, weil sich die Angst nicht auf die Beziehung miteinander, ja, legt. Ja, dass in dieser gesellschaftlichen Situation viele Menschen Angst haben, das ist nicht zu verhindern. Ja. Man kann versuchen, die Kinder so lange wie möglich von den Medien fernzuhalten, aber letztendlich geht es wirklich darum, erstmal in diesem Familienraum zu gucken, wo lassen wir denn hier die Angst zur Tür rein? Mhm. Ja, und wie heißt die denn wirklich? Ja, heißt die Angst vor dem Dritten Weltkrieg oder heißt die ganz anders? Wo kommt die eigentlich her? Und kann ich die nicht auch ein Stückchen draußen lassen, damit ich meinem Kind eine bisschen eine Entspannung auch bieten kann in der Beziehung zu mir?
Mhm. Ja. Also auch hier geht es eher wieder darum, sich für mich Fürsorge trage, anstatt zu gucken, was kann ich fürs Kind machen, für mich zu sorgen, was vielleicht für manche erstmal gegenintuitiv ist, aber es scheint der nachhaltigere Weg zu sein bei sich.
Also ich denke ja. Ich denke, ne, ich muss ja immer gucken, wo kommt meine Angst her. Mhm. Ja, dann kann ich ein bisschen besser reagieren und bin wieder ein bisschen freier auch in meinem Beziehung. Mhm.
Mit der Erfahrung der Elternschule, die Sie so haben und mit der Arbeit, wollte ich Sie noch fragen, welche Begleitungsmöglichkeiten oder Angebote wären denn eigentlich für werdende oder aktive Eltern in unserer Gesellschaft gut? Oder was wären so Räume, wo man sagen würde, es wäre eigentlich schön, wenn es normal oder Usus wäre, wenn das Eltern zur Verfügung steht? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das wäre richtig hilfreich, um darüber, was wir jetzt gesprochen haben, um diese Familie zu stärken, um dann wiederum ja auch irgendwie auf die Gesellschaft einzuwirken?
Na, im Prinzip müsste man wirklich gucken, wo fängt es an? Es fängt an mit Schwangerschaft und Geburt. Ja. Das müsste schon, sage ich mal, viel natürlicher passieren. Ja, da müsste man gucken, wie kann man da sozusagen die Medizin wieder ein bisschen rausdrängen. Ja. Ja. Ich denke, es wäre gut, in Kitas und Schulen schon über Gefühle und Gefühlskultur mehr zu reden, weil das wäre das, was Eltern brauchen oder was Kinder brauchen, um gute Eltern zu werden. Mhm. Ja, ich denke, wir bringen ja, also ich habe viele Klienten erlebt, wo die Eltern psychisch krank waren und diesen Kindern wurde gar nicht bei die ganze Gefühlsklaviatur beigebracht. Also das heißt, sie haben einen körperlichen Zustand, den sie aber gar nicht identifizieren können. Welches Gefühl ist das denn eigentlich? Ja. Und um das, sage ich mal, seinen Kindern beizubringen, muss ich es ja erstmal selber lernen. Und das wäre gut, das Kindern schon relativ frühzeitig beizubringen. Mhm. Ja, so eine Gefühlsschule, das ist auch wieder ein Wort von Hans-Joachim Marz, ja, wo ich denke, da wäre es gut, da wirklich so ein bisschen das Schulsystem ja nicht nur auf Bildung, sondern wirklich auch auf Entfaltung der Kinder ja, auszurichten. Mhm. Ja, und Gefühle gehören immer dazu. Es gibt ja keine Situation, wo ich nicht fühle.
Mhm. Ja. Obwohl es ja manchmal diesen Anspruch gibt, wir sind nur denkend und rational, aber wahrscheinlich sind wir doch sehr fühlende Wesen erstmal.
Wir sind in erster Linie fühlende Wesen und das mit dem Denken kommt danach.
Ich würde da gerne noch zwei Fragen zum Schluss stellen, nämlich mich würde interessieren, was hat denn Ihr eigenes Muttersein mit Ihnen persönlich gemacht? Das ist ja alles sozusagen, geht es um die anderen Leute und dann ist ja selber Muttersein was ganz anderes, als wahrscheinlich andere in ihrer Elternschaft begleiten. Haben Sie durchs Muttersein noch viel gelernt? Was ist da bei Ihnen passiert?
Oh ja, da habe ich sehr viel gelernt. Also ich denke, das selber Muttersein führt einen erstmal zurück worauf wirft einen das zurück? Es wirft einen eigentlich darauf zurück, dass man sich nicht mehr um sich selber dreht, ja, sondern dass man wirklich einen anderen Menschen, die Gefühle eines anderen und die Bedürfnisse eines anderen Menschen, die stehen auf einmal über einem. Ja. Und ja, ich denke, dieses Muttersein, wohin hat denn das noch geführt, dass man also wirklich über Dinge ganz neu nachdenkt, also dass man, ja, bin gerade ein bisschen erwischt, so, das eigene Muttersein hat, ich denke, die größte Erkenntnis war eigentlich, dass man das gerne sein will, aber in vielen Situationen gar nicht so gut kann. Ja, also, dass man da große Ideale hat, denen man aber selber oft nicht so gerecht werden kann. Ja, und da dann zu gucken, wie gehe ich denn damit um und an welcher Stelle brauche ich da Unterstützung. Ja, also das war eigentlich mit die größte Herausforderung.
Ja. Und jetzt mit dem Hintergrund, aber mit Ihrer Arbeit, was hilft Ihnen oder half Ihnen und auch den Eltern einzugestehen und zu sagen, hey, ich habe da Unzulänglichkeiten, ich habe auch viel Gutes, aber ich habe Unzulänglichkeiten. Was ist da ein guter Weg damit, das sich einzugestehen und dann weiterzugehen und zu wachsen? Was hilft denn da?
Naja, wir hatten vorhin schon mal das Thema Schuld. Ne? Ja. Also ich denke, wenn ich diese Grenzen nicht als Schuld sehe, ja, wenn ich da also gucken kann und sagen kann, okay, ich habe da meine Begrenzung, ich habe da meine Fähigkeiten, aber ich kann eben bestimmte Sachen nicht. Und da bin ich jetzt, sag ich mal, nicht unbedingt schuldig dran. Ja. Dann komme ich, glaube ich, ein Stückchen weiter, wenn die da entlastet werden können. Ja, wenn man sagen kann, ja, okay, das ist so. Ja. Und wichtig ist, dass sie es erstmal so sehen können und dass man aufhören kann, dieses Mimikry zu machen. Ja, immer so zu tun, als ob man da irgendwie doch noch mehr Fähigkeiten hätte. Ja. Was ja jedes Kind auch entlarvt. Ja, also jedes Kind entlarvt einen ja dabei bei den Sachen, die man nicht kann. Ja, und die, wo man nur so tut, als ob. Ja. Und das ist eigentlich so ein, sag ich mal, relativ guter Weg, ja, da miteinander wieder ins Geschäft zu kommen. Ja, und eben sich auch die Hilfe zu organisieren, die man braucht. Ja.
Ich würde gerne zum Ende unseres Gesprächs noch fragen, ob es noch was zum Thema Bedeutung von Elternschaft, Rolle der Elternschaft, gesellschaftliche Bedeutung von Elternschaft gibt, was Ihnen am Herzen liegt, was wir jetzt vielleicht nicht benannt haben oder nur gestriffen haben. Fehlte Ihnen irgendwas, was Sie denken, das wäre echt gut für Eltern da draußen oder für werdende Eltern da draußen gehört zu haben?
Na, ich denke, werdende Eltern, es wäre für alle werdenden Eltern gut, sich über Beziehung und Erziehung im Vorfeld mal zu unterhalten und miteinander ins Geschäft zu kommen und sich auch, sag ich mal, auch von dieser Seite auch nochmal ein Stückchen anders kennenzulernen. Ja? Weil das ist oft ein, sag ich mal, ein sehr emotionaler Bereich, der so noch gar nicht gestriffen wurde, ja, in der Partnerschaft. Ja, es wäre schön, wenn Elternschaft da mal anerkannt wäre als wichtige Arbeit, die in der Gesellschaft gemacht wird und geleistet wird. Und wenn das also auch ordentlich bezahlt wird, wenn Eltern wirklich Elternschaft, gerade in der Zeit, wo Kinder vielleicht wirklich noch gut betreut werden könnten durch die Eltern und nicht fremdbetreut werden könnten, wenn das finanziert wird durch einen Staat. Mhm. Ja, also das fände ich also mit das Wichtigste, dass wirklich jede Familie das frei wählen kann. Ja, wie lange kann ich mein Kind zu Hause lassen und muss nicht aus finanziellen Erwägungen die Fremdbetreuung wählen. Ja, das wäre aus meiner Sicht mit ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, dann danke ich Ihnen für Ihre Ausführung und für das Gespräch.
Sehr gerne.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.